Wir haben jetzt vor Woche und vor drei Wochen waren wir beim Garten Eden und haben das ein bisschen genauer angeschaut. Wir beginnen dort nochmals. Der Garten Eden, wir haben uns das vorgestellt, und das steht ja auch in der Bibel, dass Gott dort spazieren geht. Das ist so eine verrückte Idee. Wir sind in diesem Garten Eden als Menschen und Gott geht spazieren und wir mit ihm. Bis dann eben die Sünde kam und diese gewaltige Trennung zwischen Gott und uns oder auch der Himmel und uns. Und das war ja ursprünglich so gedacht, wie wir es vorgesehen haben. Himmel und Erde, die waren vereint. Der Himmel war sozusagen auf der Erde, denn Gott wohnte unter den Menschen. Jetzt, und das ist spannend, wenn Jesus über Gott spricht, hat er manchmal das Wort Himmel genommen und nicht Gott. Und in der Bibel gibt es immer wieder Momente, da steht, anstatt Gott steht Himmel. Hat damit zu tun, dass man natürlich damals das Wort Gott sehr, sehr, sehr vorsichtig nannte. Und darum ist man manchmal ausgewichen und hat das Wort Himmel genommen. Und das ist an bestimmten Stellen ist das genau das gleiche Wort. Himmel und Gott ist zum Teil austauschbar. Jetzt könnte man sich überlegen, ja, ist denn Gott der Himmel? Oder umgekehrt? Das ist eine spannende Frage. Zumindest können wir sagen, ganz, ganz sicher sagen, das Wichtigste am Himmel ist Gott. Und ich glaube, wir werden vor allem dort uns verneigen von dieser Macht, von dieser Herrlichkeit von Gott. Und jetzt, was wir hier sehen, ist ja, durch Sünde wurde der Himmel und die Erde, die wurden getrennt. Und am Ende der Geschichte wird der Himmel und die Erde wieder vereint sein. Wie geht das? Wie ist das möglich? Wir haben gesehen vor drei Wochen, wir Menschen, wir wurden eigentlich geschaffen für den Garten Eden. Das wäre unsere Berufung gewesen. Das wäre perfekt gewesen. Wir wurden berufen für einen gewaltig schönen Garten. Dort hätten wir hingehört. Und wir haben es versaut. Man kann es nicht anders sagen. Und irgendwann wird Gott die Erde wieder erneuern. Das ist so der Garten 2.0, Garten Eden 2.0. Es wird wieder das Gleiche oder Ähnliches sein. Und was die Propheten im Alten Testament über diese neue Welt sagen, ist, Gott wird den Streit zwischen den Völkern schlichten, Schwerter werden zu Pflugscharen und Speere zu Winzermessen umgeschmiedet werden. Das sagt Jesaja im zweiten Kapitel. Prophet Amos, auch einer der großen Propheten im Alten Testament, sagt, alles wird erneuert und wiederhergestellt und wieder aufgebaut und es wird so viele Trauben geben, dass ihr Saft die Berge und Hügel herabfließen. Okay, also ab dem Uetliberg sozusagen wird Trauben herunterfließen, ihr Saft wird herunterfließen. Gut, jetzt die Propheten, die brauchten Bilder für diese neue Welt, die klingen völlig irdisch. Nicht abgespaced oder sowas, die klingen irdisch. Also wir sprechen da von Wein, wir sprechen von Feldfrüchten, wir sprechen von Weizen, wir sprechen von Menschen, wir sprechen von Festen, wir sprechen von Gebäuden, wir sprechen von Häusern. Das haben die als Bild gebraucht. Und sie sprechen eigentlich über das Hier, sie sprechen über diese Welt, die wir kennen. Und nicht abgespaced, sie nehmen Wörter, die hierher gehören. Aber diese Wörter sind erlöst und sie sind verwandelt und sie sind erneuert. Es ist anders, es ist wieder perfekt, aber es ist irgendwie auch gleich. Und nicht eben die Wolken, auf denen wir schweben und nicht die Harfen, die wir spielen oder sowas. Das klingt ein wenig, als hätte man Erde unter den Fingernägeln. Und Trauben, die wir mit bloßen Füßen auspressen. Und die Finger sind klebrig, weil wir frisches Obst angefasst haben. So hört sich das an. Also dieses neue Zeitalter wird irgendwie bodenständig sein. Das klingt nicht nach neu und trotzdem als neu. Es sind die gleichen Worte und trotzdem verwandelt in perfekt. Hört sich ein bisschen an wie das erste Buch Mose von Adam und Eva, die sich frei in einem Garten bewegen und Tieren ihren Namen geben, sich um die Erde kümmerten und sich an der Erde freuten. Das sind solche Bilder. Und mit Gott spazieren gehen im Garten. Wir sind geschaffen für diesen Garten Eden und der wird wieder kommen. Und unsere Seele, die sehnt sich nach diesem Garten, wo es wieder gut ist, wieder perfekt, wo die Kriege nicht mehr da sind, wo wir keinen Streit haben, wo es klar ist. Und das ist dieser Garten Eden. Das klingt nach einer wunderschönen, faszinierenden Welt, nach dem neuen Zeitalter. Ich weiß, jetzt sind noch all die theologischen Fragen da, wird das nur das tausendjährige Reich sein oder wird das schon der Himmel sein oder ist es wirklich schon der Himmel? All diese Fragen lassen wir mal weg. Es wird das nächste Zeitalter, wird so sein. Genau. Es ist so ein neuer Tag, der anbricht, wo Himmel und Erde eins werden. Und dann dieses Bild aus Offenbarung. Und ich sah die heilige Stadt. Das ist das Bild von vorher aus diesem Buch, wo diese heilige Stadt zu uns herunterkommt. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, das von Gott aus dem Himmel herabkommt, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Das ist eines der letzten Kapitel aus der Offenbarung. Hey, das kommt jetzt. Und wir haben diesen Garten und diese Stadt. Wir haben diese beiden Bilder, also es ist ein Garten hier und es kommt eine Stadt herunter und das hört sich ja ein bisschen dreckig an oder sowas, aber es wird eine Stadt beschrieben mit Bäumen, mit Wasser, mit Flüssen, irgend so eine Gartenstadt, irgend sowas, aber ein Zeichen, dass Gott mitten unter uns wohnt. Er wird bei uns sein und alles wird überstrahlt von Jesus. Alles andere wird wie ein bisschen in den Schatten gestellt. Jetzt kommt Jesus. Und ich nehme dieses Bild hier, weil es halt eben nur ein Bild ist, extra weg und wir lassen uns mal auf die Bibel ein, was dort steht, weil ich finde es gewaltig, was hier steht über Jesus, auch ganz am Ende in der Offenbarung. Als ich mich umdrehte, um zu sehen, wer zu mir sprach, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern stand der Menschensohn. Er trug ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel über der Brust und sein Kopf und sein Haar waren weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee. Und seine Augen leuchteten wie Feuerflammen und seine Füße glänzten wie im Feuer gereinigtes Erz und seine Stimme war wie das Tosen mächtiger Meereswellen. Er hielt 7 Sterne in seiner rechten Hand und aus seinem Mund kam scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und ich bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Dann schreibe auf, was du gesehen hast. Ich finde, das ist so ein gewaltiges Bild für diesen Jesus, der so größer sein wird, als was wir alles sonst in der Bibel vorher gelesen haben. Ein Jesus, der alles überstrahlt. Wo wir nur schon zu Boden fallen, weil wir diese Macht sehen, diese Herrlichkeit. Wir haben uns vor einer Woche Gedanken darüber gemacht, fühlt sich ein Rassist wohl im Himmel? Oder müssen wir das jetzt schon ablegen? Wenn mir Wettbewerb wichtig war, besser zu sein als die anderen, werde ich mich wohlfühlen, wenn kein Wettbewerb mehr da ist? Wenn es alles keinen Sinn mehr hat, aber wenn ich ein Leben lang diesem Wettbewerb nachgerannt bin und jetzt gibt es nach das, was ich als Erfüllung gesehen habe auf der Welt und das gibt es plötzlich nicht mehr. Oder wenn ich ein Leben lang Geld nachgerannt bin und das gibt es nicht mehr, weil wir alle gleich sind, weil wir alle gleich viel haben. Und ich bin ein Leben lang etwas nachgerannt, was für eine Ewigkeit keinen Sinn mehr macht. Bin ich nicht etwas nachgerannt, was einfach falsch war Und werde ich mich wohlfühlen an einem Ort, wo das alles keinen Sinn mehr hat? Ich weiß, es ist ein bisschen schwierige Frage und ist ein bisschen komische Frage, aber ich denke, es lohnt sich, wie diesen Gedanken mal nachzugehen. Was wäre, wenn? Und wir haben vorher gehört, wir bekommen neue Herzen. Und Hesekiel sagt es so: Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Und das passiert, dieses neue Herz passiert durch Umkehr, passiert durch Gottes Wirken. Aber es wird nicht gesagt, das kommt erst im Himmel. Das wird gesagt für jetzt. Wir sind nämlich jetzt schon versetzt, die Bibel sagt, ins Reich seines geliebten Sohnes. Kolosser 1,13. Wir sind versetzt ins Reich seines geliebten Sohnes. Dieses neue Reich, dieses Reich Gottes hat schon begonnen. Und es geht weiter. Wir sind jetzt schon dort. Wir haben jetzt schon neue Herzen bekommen. Aber es ist ein Prozess, den wir gehen. Und wo wir Stück für Stück unser Herz hingeben und uns Stück für Stück hoffentlich unser Herz verwandelt wird, dorthin, in diese Heiligkeit rein. Und manchmal bin ich so erschüttert, wenn ich mein Herz anschaue. Diese Woche, ein Tag, wo ich gedacht habe, was gehe ich überhaupt nach? Warum bin ich jetzt wütend auf diese Person? Warum, Gott, ist mein Herz nicht schon weit? Das kann ich mir nicht vorstellen. Warum nach all diesen Jahren hat sich mein Herz nicht mehr verändert? Das kann ja nicht sein. Und dann wieder aufzustehen und zu sagen, doch, ich möchte diesen Weg gehen. Gott, ich lege mir dir wieder mein Herz hin. Verändere es, denn ich bin in deinem Reich schon drin. Ich bin schon auf dieser Fahrt hinein in den Himmel. Aber dann lass mich dort, wo ich in den Himmel eintrete, in meinem Herz eintreten, das schon verändert wurde, das schon weiter ist als jetzt. Manchmal schaue ich hin und denke, das ist eine Katastrophe, wo ich stehe, wenn ich mein Herz anschaue. Aber Gott kann es verändern, jetzt schon. Lass es uns immer wieder hinhalten, sagen, Gott, verändere es, verändere du es, denn ich kann es nicht. Es ist ein Prozess. Aber was uns die Bibel ganz sicher sagt, ist, wenn wir in den Himmel eintreten, bekommen wir einen neuen Körper. Und all das, was weh tut, was schmerzt, wo wir hinschauen und uns Angst macht, weil wir jetzt schon diese Schmerzen haben und denken, wie kann das weitergehen, die nächsten 20, 30, 40 Jahre. Was auch dazu gehört, ist diese Anbetung. Jetzt schon jemanden höher stellen, als ich bin. Ich hatte mal in den Skiferien so diese Erkenntnis, was wäre, wenn es wirklich nur um Gott geht? Das ist eine einfache Frage. Wir würden alle sagen, natürlich ist das so. Aber wenn es wieder mal so richtig tief geht und er sagt, stimmt, all das, was ich suche, was wäre, wenn es wirklich nur um diesen Gott geht? Was würde sich in meinem Leben wirklich ändern, wenn es wieder mal so richtig kommt aufs Herz und du verstehst? Und die Natur, wenn wir schon reden über Anbetung, die Natur anbetet auf ihre Art. Wenn das Universum diesen Jesus anbetet, wir auf unsere Art, wie wir leben, wie wir worshipen hier im Gottesdienst, wie das bei uns sein wird. Ich hatte schon Leute, die haben mir gesagt, weißt du, Worship ist nicht so meine Sache. Vielleicht hast du dann ein Problem, denn wir werden eine Ewigkeit lang anbeten. Aber wir haben jetzt noch Zeit zu lernen, was Anbetung wirklich heißt. Dass es heißt, ich stelle jemanden höher als mich selbst. Und Worship ist ein Ausdruck davon. Ich bete jemand an. Das ist ja die ganze Geschichte. Seit tausenden von Jahren, der Mensch sucht immer jemand, den er anbeten kann. In einem Tempel, was es auch immer ist, fast jede Kultur hat irgendwie jemanden gesucht, der höher ist. Jemanden, den wir anbeten können. Zum Teil auf die kompliziertesten, auf die komischsten Arten. Aber die Menschheit sucht jemand. Wenn es bloß auch nur Technik ist oder was weiß ich. Wir wollen eigentlich jemanden groß machen. Das ist in uns drin. Und es gibt diese Bibelstellen über Jesus, wo wir niederfallen, wie tot, vor ihm liegen und merken, Jesus sagt uns, hab keine Angst. Aber sei da in tiefster Ehrfurcht und im tiefsten Staunen. Aber du bist gereinigt, dir ist vergeben. Darum hab keine Angst, du kannst vor mir stehen, vor dem, der schon immer war und immer ist und immer sein wird. Der Größte unter allen. Der Himmel ist ganz nahe. Darum lass uns immer wieder rufen, komm Herr Jesus, komm Herr Jesus, komm Herr Jesus. Mit dem ganzen Himmel zu uns. Ich hatte diese Woche wieder einen Herzausfall von 17 Sekunden, weil ich einen Herzschrittmacher habe, hat das funktioniert. Und ich habe wieder gemerkt, einmal mehr, das ist alles so extrem nahe. Der Himmel ist nur einen Schritt weit entfernt. Er ist schon fast da. Es braucht nicht viel für uns zerbrechliche Menschen. Aber lass uns diesen Weg gehen, wo wir unser Herz immer wieder hinhalten und sagen, Jesus, verändere unsere Herzen. Wir haben nicht mehr lange Zeit, aber verändere unsere Herzen jetzt schon. Lass uns beten. Jesus, du bereitest für uns Wohnungen, die besser sind als alles, was wir uns vorstellen. Und mittendrin bist du, dieser Jesus, in seiner ganzen Herrlichkeit. Wenn du nicht wärst und diese Gnade wärst, würde mir einfach nur tot umfallen vor dieser Heiligkeit. Danke Gott, dass wir diese Einladung haben, dass die meisten von uns diese Einladung schon angenommen haben, dass wir ewiges Leben haben. Danke Gott. Zeig uns, wie wir die nächsten Jahre, Jahrzehnte leben sollen, um dich zu verherrlichen, dass du auf dieser Welt noch groß wirst, bevor es zu Ende geht. Jesus, wir freuen uns auf diese erneuerte Erde, auf die eine Heiligkeit, auf diese Herrlichkeit, wo eine Ewigkeit spannend sein wird, jeden Tag neu. Amen.